Eigentlich wollten wir heute so eine richtig schöne Weihnachtsfolge machen mit was Nettem, Weihnachtlichem, vielleicht sogar mal mit einer positiven Geschichte ausnahmsweise, aber das geht leider nicht.
Deutschlandfunk, der Tag.
Gefühlstechnisch, ich kann das nicht beschreiben, wie es ist, also es kommt immer noch einem vor wie so ein Fiebertraum, man hat es noch nicht wirklich realisiert.
Fragezeichen, Unverständnis, warum, weshalb?
Ganz viel Trauer in Magdeburg in diesen Tagen vor Weihnachten. Überall Kuscheltiere, Kerzen, ein Meer aus Blumen und bei vielen vor allem diese Frage im Kopf, warum, dieses Unverständnis, wie kommt jemand dazu, so etwas Schreckliches zu tun? 5 Menschen sind tot, darunter ein kleiner Junge. Mehr als 200 wurden verletzt, viele davon auch schwer, die werden immer noch im Krankenhaus behandelt. Und es gibt viele Trauerveranstaltungen in diesen Tagen, unter anderem in Kirchen, um den Menschen irgendwie zu helfen, damit umzugehen.
Von der Rede gestern von dem Landesbischof, dass wir eben unser Herz öffnen sollen, weil Wut uns ja letztendlich nicht weiterbringt.
Aber es gibt auch ganz andere Botschaften als diese, also nach einer Tat nicht in Hass zu verfallen. Der mutmaßliche Täter kommt aus Saudi-Arabien. Er sitzt in Untersuchungshaft und er soll genau das Gegenteil eines Islamisten gewesen sein, nämlich ein radikaler Islamhasser, sogar AfD-Sympathisant. Doch die Rechtsextremen versuchen trotzdem, diese Situation für sich zu nutzen und den Fall in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Gleich am Wochenende sind Neonazis angereist, um Stimmung zu machen.
Was machen wir mit den Schuldigen an dieser Misere? An unseren Politikern? Sind es unsere Politiker?
Und für heute hat sich Alice Weidel in Magdeburg angekündigt. Wir wollen am dritten Tag nach diesem Anschlag versuchen, Fragen zu beantworten. Wie geht Magdeburg mit dieser Tat um? Wie konnte das passieren? Auch über den mutmaßlichen Täter wollen wir sprechen, der eben in kein typisches Radikalisierungsraster zu passen scheint. Und die politische Debatte, die sich anschließt, die Instrumentalisierung durch rechte Akteure, aber möglicherweise ja auch Dinge, die man wirklich politisch ändern könnte oder müsste, damit sowas in Zukunft hoffentlich nicht mehr passiert. Das ist der Tag am 23. Dezember. Ich bin Josefine Schulz. Hallo.
Ich kann jetzt auch nicht allzu laut reden, weil hier nebenan direkt der Ältestenrat tagt.
Ja, das ist Henry Bernhard, eigentlich unser Korrespondent in Thüringen. Aber er ist jetzt auch zur Verstärkung nach Magdeburg gefahren und hört sich, wie gesagt, gerade die Sitzung des Ältestenrates des Landtags an. Henry, bevor wir darauf kommen, was da rausgekommen ist bei dieser Sitzung, kannst du uns nochmal deine Eindrücke aus der Stadt schildern? Wie erlebst du die Menschen und die Stadt Magdeburg gerade?
Die Stadt ist sehr, sehr still. Also es ist wirklich, es ist der 23. Dezember, da gehen eigentlich viele Leute nochmal einkaufen. Da ist eigentlich viel Trubel. Es ist sehr, sehr still. Die Weihnachtsmärkte werden abgebaut. Gut, das wäre auch ansonsten passiert jetzt in dieser Zeit, aber das geschieht alles sehr leise vor dem Dom und noch viel mehr vor der Johanneskirche, die direkt gegenüber dem Weihnachtsmarkt liegt, wo das Ganze ja stattgefunden hat am Freitagabend. Da ist ein Blumen- und Kerzenmeer und da stehen immer Menschen da, viele Menschen an einer stark befahrenen Kreuzung. Und auch dort ist es sehr, sehr still. Also man hört eigentlich nur die Autos. Die meisten ringen einfach um Fassung. Ja, es steht auch ein Notfallseelsorger daneben. Mit dem habe ich kurz gesprochen. Er sagt, er hätte sehr viel zu tun, leider. Hm. Viele würden ihn ansprechen. Also eine sehr, sehr gedrückte und sehr leise Stimmung.
Magdeburg ist ja jetzt auch keine so riesige Stadt. Also wahrscheinlich kennen da die meisten über Ecken auch jemanden, der vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt war oder betroffen ist. Konntest du auch mit Menschen sprechen? Was erzählen die dir so? Sind die wütend? Sind die verängstigt? Was sagen die?
Also von Wut habe ich bislang noch nichts gehört. Von Verängstigung, naja, ich habe gestern Abend habe ich mit 2 jungen Männern gesprochen, 17 Jahre alt, und die sagten, sie sind lieber erst am Sonntagabend zu der Kirche gegangen, um dort Blumen niederzulegen oder zu gedenken. Nein, Blumen haben sie nicht mehr bekommen, weil die Blumenläden alle ausverkauft waren, weil es ihnen am Samstag noch zu gefährlich war. Das heißt, sie hatten so eine Ahnung, es könnte ja vielleicht noch was nachkommen. Das heißt, so eine gewisse Angst ist in der Stadt auf jeden Fall noch vorhanden, wenn selbst 17-jährige Jungs Angst davor haben, dahin zu gehen. Und die Menschen, die da stehen, ich habe mit einer alten Frau gesprochen, die hatte schon Tränen in den Augen, hat aber dennoch mit mir gesprochen. Sie sagte, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn liegen beide im Krankenhaus. Die Tochter mit einer Gehirnerschütterung, der Schwiegersohn mit einem gebrochenen Becken, der wurde heute operiert. Und sie sagte, sie habe sie noch gar nicht besuchen können, das würde sie noch gar nicht fertig bringen, außerdem bräuchten sie Ruhe. Und sie sagte, natürlich ist das schwer, da rauszugehen, aber nur zu Hause zu sitzen, sei noch viel schwieriger.
Vom Tathergang, wenn wir mal zu der Tat selber, zu dem schrecklichen Ereignis kommen, war das ja sehr ähnlich wie das, was wir auch ja damals in Berlin auf dem Breitscheidplatz erlebt haben. Und ich hätte eigentlich gedacht, genau auf so ein Szenario sind Weihnachtsmärkte überall in Deutschland vorbereitet und irgendwie dagegen geschützt. Gibt es da schon neue Erkenntnisse, ob oder wieso da eventuell das Schutzkonzept versagt hat?
Möglicherweise gibt es Erkenntnisse, aber sie sind noch nicht öffentlich geworden. Ich bin jetzt gerade rausgegangen aus der Sitzung des Ältestenrates im Landtag. Dazu sind noch die Sprecher, die innenpolitischen Sprecher der Fraktionen geladen und drei Ministerinnen, also die Innenministerin, die Sozialministerin und die Justizministerin. Und auch der Landespolizeidirektor Schwan ist da. Er hat lange Ausführungen gemacht, wie solche Konzepte erarbeitet werden und was das für ein Konzept war. Und dass auch vorgesehen war, dass dort immer ein Polizeiauto davor steht. Aber über die Frage, warum im entscheidenden Moment eben kein Polizeiauto an diesem schmalen Zufahrtsweg für Rettungskräfte und für Versorgung, warum da kein Auto gestanden hat, wollte er in der öffentlichen Sitzung nicht sagen.
Und was gehört da jetzt noch dazu, zu dieser Aufarbeitung? Also geht es da auch um die, weiß ich nicht, Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz oder ähnliches, warum das vor Ort keiner mitbekommen hat, dass sich da offenbar ein Mann so radikalisiert oder zu solchen Taten bereit ist?
Genau, davon ist viel geredet worden in den letzten zwei Stunden inzwischen schon hier im noch öffentlichen Teil dieser Sitzung des Ältestenrates im Landtag in Magdeburg. Und es wurde eben gesagt, zu der Zeit, als der mutmaßliche Täter seine Approbation als Arzt bekommen hat, zu der Zeit, als er angestellt wurde im Maßregelvollzug in Bernburg, wurde er ein Führungszeugnis erstellt, ein einfaches, und da ist nicht erkennbar gewesen, dass er schon mal vorbestraft gewesen ist. Seine einzige Vorstrafe war 2013, die war dann ohnehin schon getilgt und wäre auch in einem erweiterten Führungszeugnis nicht mehr aufgetaucht. Es habe auch keine Erkenntnisse aus Social-Media-Aktivitäten des mutmaßlichen Täters, die ja sehr zahlreich sind, gegeben. Von daher, es habe nichts gegeben, was gegen seine Einstellung gestanden hätte. Auch die Qualifikation sei in Ordnung gewesen. Es liegt ein Bericht der Salus GmbH vor, die dort den Maßregelvollzug medizinisch betreut. Das heißt, das Medizinstudium sei in Ordnung gewesen, in Saudi-Arabien Deutschkurse sehr erfolgreich verlaufen, er würde wohl fast akzentfrei Deutsch sprechen, hätte dann seinen Facharzt gemacht in Deutschland, die Approbation 2015 erhalten. Es hätte keinerlei Hinweise auf Verfehlungen gegeben. Und dann hat ja auch die Mitteldeutsche Zeitung gestern geschrieben, er sei Mr. Google genannt worden von seinen Kollegen, weil er vor jeder Diagnose erstmal hätte nachschauen müssen. Und dann sagt dazu auch jetzt die Salus GmbH, also sein Arbeitgeber bislang, dass es völlig normal sei, in speziellen Datenbanken nachzuschlagen, dass er also nichts Ungewöhnliches, und der Name Dr. Google sei eben zumindest den Chefs dort nicht bekannt gewesen. Dazu kamen auch sehr kritische Nachfragen von der AfD dann und sagt, ein angeblicher Arzt, ein gewaltbereiter, extremistischer, vermeintlicher Arzt, der ist nicht aufgefallen, das sei ein politischer Super-GAU. Wobei natürlich einiges dann ignoriert wurde, was vorher ausgesagt wurde über den mutmaßlichen Täter. Was interessant wurde noch ist, es gibt die ersten Informationen aus der Vernehmung des Täters, die Samstag stattgefunden hat, und sein Motiv sei angeblich die schlechte Behandlung von Flüchtlingen aus Saudi-Arabien in Deutschland im Vergleich zu Flüchtlingen aus anderen Ländern. Das ist bislang das Einzige, was aus der Vernehmung nach außen gedrungen ist, hier im Ältestenrat im Landtag.
Okay, also mehr weiß man dazu noch nicht, auch zu diesen ganzen, bildet sich ja jetzt in den Medien so ein sehr buntes Bild zu dieser Person, aber viel mehr als das ist jetzt aus der Vernehmung noch nicht rausgekommen?
Möglicherweise ist mehr rausgekommen, aber es wurde zumindest im öffentlichen Teil hier der Ältestenratssitzung nichts dazu gesagt.
Jetzt hast du die AfD schon angesprochen. Es gab ja auch am Wochenende schon rechtsextreme Demos. Für heute hat sich Alice Weidel angemeldet. Wie erlebst du das in der Stadt? Hat sowas jetzt großen Zulauf oder sagen die Menschen eher, das wollen wir hier nicht haben in diesem Moment, wir wollen unsere Ruhe haben? Wie kriegst du das mit?
Dazu kann ich noch sehr, sehr wenig sagen. Also die Kundgebung wird auf dem Domplatz stattfinden, das ist direkt neben dem Landtag. Wenn ich dann also nachher wieder rausgehe, werde ich dann gleich dorthin gehen. Das soll aber 17 Uhr beginnen. Wie viele Leute dann am Ende kommen werden, weiß man nicht. Nun weiß man, dass alles Weidel eigentlich immer eine ganze Menge Leute anzieht, egal aus welchem Grund. Möglicherweise ist es heute anders. Ich habe auch Leute darauf angesprochen heute, die dann vor der Kirche standen und dort getrauert haben. Und die sagten entweder, also mir ist es egal oder ich finde das unpassend, das jetzt politisch zu instrumentalisieren. Einer sagte mir auch, wenn es eine Gegendemo gäbe, dann würde ich da hingehen. Die soll es mir nicht geben, aber es soll zur gleichen Zeit um den Tatort quasi eine Menschenkette geben, eine stille Menschenkette, die eben eher sich dem Gedenken widmen will als jetzt der politischen Anklage. Aber wie stark das bei der AfD nachher werden wird, weiß ich noch nicht.
Und wie geht es jetzt weiter in Magdeburg in den nächsten Tagen? Weihnachtsstimmung kommt da jetzt wahrscheinlich eher nicht auf. Wird es noch weitere Trauerveranstaltungen geben oder ja weitere Demos?
Davon ist mir von allem nichts bekannt, muss ich sagen. Was sehr stark thematisiert wurde jetzt auch im Ältestenrat von Seiten des Sozialministeriums, ist die Versorgung der sowohl der Verletzten als auch der psychisch Geschädigten, die also jetzt versorgt werden müssen. Und es wurde gesagt, dass auch aus ganz Deutschland hier Notfallseelsorger hier herkommen, dass die Betreuung in Traumaambulanzen gesichert sei, dass es bislang keine Engpässe gäbe dabei. Ich denke, Weihnachten wird recht ruhig verlaufen hier, aber sicher in einer sehr gedrückten Stimmung.
Unser Korrespondent Henri Bernhard hat gerade schon ein bisschen erzählt, wie das jetzt die Rechtsextremen nutzen, um das in ihrem Sinne politisch zu deuten und zu mobilisieren. Ich habe vorhin mit Said Said gesprochen, einem Studenten in Magdeburg, der aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Er ist Teil des syrisch-deutschen Kulturvereins in Magdeburg und er ist jetzt eben doppelt erschüttert. Zum einen über diesen schrecklichen Anschlag, aber auch welche Reaktionen gegenüber Migrantinnen und Migranten das teilweise auslöst.
Also wir haben die Nachricht erhalten, wie auch alle Menschen in der Magdeburger Stadt, und das hat uns einfach zerstört. Das hat einfach uns traurig gemacht. Wir sind also alle davon betroffen, und seitdem also bekommen wir unglaubliche viele Anfragen und viele Anrufe. Und also am Tag des Anschlags haben wir unsere Solidarität auf jeden Fall sofort gezeigt, dass wir unsere Hilfsangebote bekannt zu machen. Also wir haben ehrenamtliche Ärzte bereitgestellt bei der Uniklinik. Wir haben unsere Hilfe bei der Blutspende auch. Wir waren heute Blutspenden.
Und wenn Sie wir sagen, dann meinen Sie Ihren Verein?
Ja, also Syrisch-Deutscher Kulturverein Magdeburg und die arabische Community im Allgemeinen in der Stadt.
Und allgemein in der Stadt, wie nehmen Sie da so das Gefühl, die Stimmung der Menschen wahr?
Die Menschen sind wütend auf jeden Fall. Wir haben das bemerkt, dass die Menschen mit Migrationshintergrund leider momentan in der Stadt sich nicht wohl fühlen. Ja, also wir haben das bemerkt durch die Stimmung in der Innenstadt und also auf der Straße, dass die Menschen einfach so komische Blicke an die Menschen, die also ausländische Aussehen haben. Genau, und also wir haben auch mehrere leider rassistische Vorfälle auch erhalten.
In welcher Form?
Mehrere Vorfälle, die Attacke, also körperliche Angriffe und auch Beleidigungen, wurden auch beleidigt, also rassistisch gestern und vorgestern. Wir machen auf jeden Fall uns also große Sorge. Ja, deswegen.
Wenn Sie sagen, Sie haben das Gefühl, die Menschen sind da in der Stadt nicht mehr so richtig sicher und Sie haben auch ein ungutes Gefühl, weil andere Leute eigenartig gucken. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, was Sie damit meinen, wie sich das anfühlt.
Zum Beispiel also für mich persönlich, ich war im Einkaufszentrum vorgestern, wo ich gerade wohne. Und ich habe einfach wie die Mitarbeiterin das Zentrum mich anguckt, als ich schuldig bin, als ich mit dem Täter des Anschlags einverstanden bin oder sowas. Das haben viele Menschen auch mit Migrationshintergrund auch bestätigt. Also als die auf der Straße rumlaufen oder öffentliche Verkehrsmittel, die haben auch das bemerkt. Ja, also die fühlen sich einfach, dass sie schuldig sind, einfach im Allgemeinen.
Es gibt ja, wenn man so hört, auch schon auch Bemühungen der anderen Seite. Also es wurde aufgerufen zu einer Menschenkette gegen Hass. Nehmen Sie das auch wahr? Also dass es schon auch einen Teil, ich weiß es nicht, wie groß der ist, der Magdeburger Bevölkerung gibt, die sagen, nee, wir wollen gerade nicht, dass das jetzt zu Hass und zu Spaltung bei uns führt.
Genau, wir haben den Aufruf gestern erhalten und wir nehmen also sehr gern daran teil. Wir sind auch dabei zu unterstützen bei der Organisation heute, also dass wir eine große Menschenkette, um zusammenzutrauen und zu zeigen, dass Magdeburg ist kein Spielfeld zu Hass und zu Spaltung sein darf.
Wenn Sie jetzt sagen, kein Spielfeld für Hass und für Spaltung, nun gibt es ja schon diese oder gab es schon diese Aufmärsche von Rechtsextremen. Heute haben sich auch AfD-Politiker oder hat sich Alice Weidel angekündigt. Was bedeutet das für Sie und haben Sie den Eindruck, da gibt es viel Zuspruch für in der Stadt, auch für solche Veranstaltungen?
Also am Anfang würde ich also bemerken, dass vorgestern auch eine Demo gab, also im Hasselbachplatz in Magdeburg. Und also die Veranstaltung war gedacht, um nur zu trauen, um einfach Solidarität mit den also Opfern und ihre Angehörigen zu zeigen. Aber die Demo ist einfach so anti-Ausländer, also ausländerfeindliche Parolen geworden, dass mehrere Menschen einfach rechtsextremistische Parolen gerufen haben. Und ja, wir machen auch große Sorge, dass das heute auch die gleiche passiert. Ja, also AfD, also Partei ist eine gewählte Partei, aber die Stimmung von den Teilnehmern, wir machen uns sehr große Sorge, dass die gleiche heute passieren wird.
Was würden Sie sich wünschen von der Politik im Allgemeinen, also auch von den anderen Parteien?
Ich wünsche mir, dass diese traurigen Momente und diese traurigen Zeiten nicht als Spiel zu nehmen oder nicht als Wahlkampf zu nehmen und das nicht zu instrumentalisieren. Also diese Zeit braucht einfach Solidarität, Zusammenhalt und zusammenbleiben und darf keiner das ausnutzen.
Auf die Politik kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber erstmal wollen wir uns dem mutmaßlichen Täter widmen, denn der gibt ganz schön Rätsel auf. Es setzen sich immer mehr Puzzlestücke zusammen, Medienberichte, wo und in welcher Form er in den letzten Jahren auf eigenartige Weise in Erscheinung getreten ist. Ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt noch keine Klarheit über das Motiv, außer das, was wir eben kurz von Henry Bernhard gehört haben. Es gibt keinen Gerichtsprozess, keine Verurteilung. Also da ist vieles noch ganz schön unklar und das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn jetzt die vielen Aspekte über das Leben des mutmaßlichen Täters zusammengetragen werden. Also es handelt sich um Taleb A., einen 50-Jährigen aus Saudi-Arabien, seit 2006 in Deutschland. Er hat hier Asyl als politisch Verfolgter bekommen. Er hat im Maßregelvollzug als Psychiater gearbeitet, soweit so normal. Aber er ist offenbar in den letzten Jahren schon häufiger mit wirren Theorien, mit Sympathien für rechtsradikale Aussagen und auch mit verbalen Aggressionen und Drohungen aufgefallen. Er hat wohl immer wieder Drohungen gegen Behörden ausgesprochen, auch gegen die Ärztekammer. Er hat sich in Interviews als aggressivster Islamkritiker bezeichnet. Es gab wohl auch vor Jahren schon mal eine sogenannte Gefährderansprache an ihn und auch eine Meldung an das BKA aus Mecklenburg-Vorpommern, wo er lange gewohnt hat, mit einer Warnung, dass mögliche Anschlagsabsichten bestehen könnten. Aber das ist, wie gesagt, relativ lange her. Saudi-Arabien hat nach Angaben aus Regierungskreisen auch mehrfach vor ihm gewarnt und seine Auslieferung beantragt. Also da kommt jetzt einiges zusammen. Ich habe mich mit Matthias Quent verabredet, Soziologieprofessor vor Ort an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und eines seiner Schwerpunktthemen sind Radikalisierungsprozesse. Herr Quent, nach allem, was man über den mutmaßlichen Täter liest und hört, welches Bild ergibt sich daraus für Sie?
Es ergibt sich ein auf den ersten Blick zumindest doch sehr widersprüchliches Bild, zumindest im Hinblick auf unsere bisherigen Begriffe, um solche Anschläge fassen zu können. Und wenn man dann etwas tiefer bohrt, es auch in den Kontext mit Entwicklungen von gewalttätigen Ereignissen, von Terrorismus in den letzten Jahren stellt, dann ist die Widersprüchlichkeit vielleicht doch beherrschbar. In den USA hat vor 4 Jahren der FBI-Chef den Begriff des Salatbar-Extremismus oder auch Terrorismus geprägt, um zu beschreiben, dass es immer mehr Täter gibt, die ihre Ideologien, die ihre Motivation für Gewalttaten aus ganz unterschiedlichen ideologischen und auch persönlichen Angeboten sozusagen zusammenstellen. Und das macht es für uns sehr schwierig, solche Taten einzuordnen, zu verstehen. Nicht nur die Gesellschaft wird komplizierter und individualistischer, der Terrorismus, die Gewalt wird es auch.
Und wenn Sie sagen, da stellt sich wahrscheinlich jemand aus ganz verschiedenen Angeboten von Verschwörungstheorien, Ideologien sein Weltbild zusammen, heißt das, Sie könnten das jetzt gar nicht fassen unter einem bestimmten Begriff, sagen, dass dieser Mann ist mutmaßlich ein Rechtsradikaler oder ein Islamhasser, weil danach sah es ja schon so ein bisschen aus.
Also es ist sehr deutlich, dass das Motiv des Islamhasses in seiner politischen Online-Betätigung, das ist ja das, was bisher bekannt ist, seine umfassende Online-Kommunikation, dass das das zentrale Motiv ist. Und auch die Tatausführung, also diese Referenz an den Anschlag vom Breitscheidplatz vor 8 Jahren, auch das stellt ja den Bezug eigentlich zum islamistischen Terrorismus her, aber eben auf eine paradoxe Art und Weise. Er nimmt das Mittel, das in erster Linie mit dem islamistischen Terrorismus in Deutschland verbunden wird, verbindet es aber mit einer gegenteiligen Ideologie. Und das ist das, was dieser Salatbar-Terrorismus so ein bisschen meint. Wenn wir jetzt in den klassischen Begriffen bleiben wollen, dann, und das zeigt ja auch seine Online-Kommunikation, wo er die AfD und Elon Musk und andere Rechtsextremisten aus unterschiedlichen Kontexten ja unterstützt, verstärkt, geteilt hat, dann ist das ein Anschlag, der am ehesten in dem traditionellen politischen Spektrum rechts anzusiedeln ist, auch wenn diese willkürliche Opferauswahl dafür eher untypisch ist.
Und dieser, ich nehme jetzt mal Ihr Wort auf, Salatbar-Extremismus, ist das für Sie als jemand, der sich viel mit Radikalisierung beschäftigt, noch etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, etwas, das sehr selten auftritt und eben damit auch schwer wissenschaftlich zu erklären oder zu greifen ist? Oder passiert das immer häufiger?
Das scheint immer häufiger zu passieren in den USA, aber auch in Deutschland, wenn wir uns schwere Anschläge aus den letzten Jahren anschauen. Am deutlichsten vielleicht das Attentat 2016 in München. Ein 18-Jähriger tötet 9 Menschen, die allesamt nicht weiß sind, einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Er tötet aus rassistischen Motiven, war ein Antisemit, ein Hitler-Fan und so weiter. Und ist gleichzeitig iranischer Abstammung, also das Kind von iranischen Geflüchteten in Deutschland, was in der Öffentlichkeit für große Kontroversen geführt hat. Ist das jetzt Amok, ist das Terror? Insofern gibt es Referenzpunkte oder ähnliche Fälle durchaus, die sich in den letzten Jahren mit diesem Trend hin zum alleinhandelnden Terroristen, alleinhandelnden Attentäter herausgebildet haben. Aber jeder Fall steht eben auch ein Stück weit singulär für sich selbst. Und daraus erwächst die Komplexität. Früher war es einfacher, auch weil, wenn Gewalttäter in Gruppen unterwegs waren, dann hat die Gruppe reglementiert, wer kann da rein. Dann hat die Gruppe reglementiert, was sind unsere Ziele, was sind unsere Mittel. Da gab es einen politischen Diskurs oder auch einen taktischen Diskurs. All das fällt weg mit Leuten, die sich vor allem in sozialen Netzwerken radikalisieren und die dann auch ihre persönlichen, zum Beispiel Verärgerungen mit den Behörden, so scheint es ja hier zu sein, mit in ihre politisches Gesellschaftsbild einfließen lassen.
Und auch wenn Sie jetzt gesagt haben, das ist sozusagen sehr diffus, sehr komplex, was da offensichtlich für verschiedene Ideologien zusammengekommen sind, möglicherweise ja auch noch mit psychischen Problemen, auch darauf weist ja einiges hin. Aber ist denn der Fall, dass Migranten, die auch aus muslimischen Ländern kommen, dass die sich komplett gegen den Islam wenden, Islamhasser werden, auch im rechten Sinne radikal werden, ist das etwas, was es häufiger gibt und wovon man aber nicht so viel mitbekommt, oder ist das wirklich ein total skurriler Fall?
Also es gibt durchaus Ex-Muslime, die sich dann auch aus guten Gründen gegen den Islam rechten, aus ihren Erfahrungen heraus, die den politischen Islam insbesondere ablehnen, und aber das im völlig legitimen Bereich, ja, nicht im radikalen oder im terroristischen Sinne. Das ist dann doch eher unüblich. Aber jeder politische Gedanke ist radikalisierbar. Ja. Jeder legitime politische Gedanke ist radikalisierbar hin zu Menschenfeindlichkeit, zu Gewaltaffirmation. Das ist durchaus vorstellbar und das steht nicht repräsentativ jetzt für Ex-Muslime, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ich glaube, also mir fällt spontan kein anderer Fall ein. Es gibt andere Fälle, wo Menschen mit Migrationshintergrund zu rechtsextremen Attentätern werden und aus tatsächlich rassistischen Ideologien andere Menschen töten. Aber in dieser spezifischen Konstellation ist mir kein Fall, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, kein vergleichbarer Fall untergekommen.
Was bedeutet das denn für die Sicherheitsbehörden? Die haben ja auch so ihre Raster, ihre Stereotype von Rechtsradikalen, Linksradikalen, Islamisten und so weiter. Man hat den Eindruck, wenn jemand da nicht reinpasst, dann fällt er vielleicht auch so ein Stück weit durchs Raster. Also was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Müssen da auch die Sicherheitsbehörden ihre Denke von Radikalisierung möglicherweise anpassen und ändern?
Ja, das ist notwendig. Es ist notwendig, aus diesen dichotomen Blicken rauszukommen, davon wegzukommen, dass man eine Vorstellung hat, es läuft im Grunde Radikalisierung wie nach einer Blaupause. Man könnte jetzt alles an der RAF, am NSU oder an wen auch immer messen und damit vergleichen. Vergleiche kann man sicher herstellen, für eine Gleichsetzung dann aber schon nicht mehr. Und diese hohe Vereinzelung, die mit den sozialen Medien und mit der gesellschaftlichen Entwicklung insgesamt auch einhergeht, führt zu solchen Puzzle-Identitäten, die sehr schwer vorhersagbar sind. Ja. Also jetzt der Attentäter von Magdeburg, ja, es gab Warnungen, man muss nachvollziehen, warum die nicht ernst genommen wurden, was da die Probleme waren. Das sind ganz zentrale Fragen für die Aufklärung. Aber dass jetzt ein 50-jähriger sozial integrierter Arzt zum Attentäter wird, das ist dann doch für die üblichen Profile sehr überraschend und weniger überraschend, dass er sozusagen auf keiner Gefährderliste stand.
Die gleiche Frage stellt sich ja im Grunde dann auch für die Prävention. Also wir reden nach solchen Attentaten immer viel über Sicherheitsbehörden, über Überwachung, aber weniger über Prävention, habe ich den Eindruck. Wie kann man denn da die Strategien eventuell anpassen an eben so ein diffuses Feld von möglicherweise Leuten, die sich alleine im stillen Kämmerlein in irgendwelche absurden Vorstellungen reinsteigern?
Wir müssen auf die Wertvorstellungen schauen, weg von sozusagen stereotypen Vorstellungen, aber die ja schon vor Jahren auch von dem Attentäter auch öffentlich geäußerten Argumente, ja, er sei der aggressivste Kritiker des Islams in der Geschichte. Das hat er gesagt 3 Monate, nachdem im neuseeländischen Christchurch ein Mann 51 Muslime und Muslime aus rassistischen Motiven ermordet hat. Da hätte man damals eigentlich schon mal überlegen können, ist das eine Äußerung, die wir für normal halten, die wir für legitim halten in öffentlichen Debatten. Gerade die Konstellation aus aggressiv. Ja? Also man kann ja ein starker Kritiker des Islams sein und dafür Gründe finden und so weiter. Aber diese Verabsolutierung. Und nur an dem Beispiel will ich zeigen, dass wir auf die Feinheiten mehr achten müssen im öffentlichen Umgang. Auch wenn der Trend im Moment in eine ganz andere Richtung geht, hin zu härteren Tönen, zu mehr Polarisierung, auch mehr Populismus. Weil die eindeutigen Abgrenzungen, also hier ist friedlich und demokratisch und da ist extrem und gewalttätig. Das ist ein fließendes Spektrum, das sich so nicht mehr unterscheiden lässt, wie dieser Fall zeigt.
Ich würde gerne mit Ihnen noch auf einen anderen Punkt schauen, beziehungsweise im Grunde haben Sie den auch gerade schon ein bisschen angeschnitten, wie so der öffentliche Diskurs läuft. Der Fall wird ja jetzt auch wieder durch rechtsextreme Kräfte instrumentalisiert. Da sind direkt Neonazis aufmarschiert. Heute Abend kommt Alice Weidel von der AfD nach Magdeburg. In welcher Form versuchen die das denn für sich zu instrumentalisieren, wenn das ja eigentlich gar nicht in das rechtsextreme Bild passt von den Migranten, die angeblich alle Islamisten seien, sondern genau das Gegenteil, dass potenziell jemand war, der eigentlich deren rechtes Weltbild teilt?
Ja, das ist ja das perfide, das Paradoxe. Der Attentäter hat selber Inhalte von Alice Weidel geteilt auf der Plattform X. Er wollte die AfD unterstützen, schon vor 4 Jahren. Und sie nutzt diesen Anschlag jetzt als sozusagen Grundlage für Instrumentalisierung. Und die Narrative sind relativ identisch. Bei vielen Anschlägen würde man keine Ausländer nach Deutschland reinlassen, gäbe es das Problem nicht. Unbenommen, dass er 2006 schon für eine Ausbildung kam und nicht erst jetzt in den letzten Jahren beispielsweise. Aber mit einer radikalen, wie es dann dort heißt, Remigrations-, also faktisch Deportationsagenda, sagt man, ja, wenn die nicht hier wären, gäbe es eben keine Konflikte, weniger Konflikte. Das ist die eine Ebene, also eine Ethnisierung, eine Zuschreibung auf die Herkunft und die Abstammung. Und die andere Ebene ist die Unterstellung eines Staatsversagens, die viele Menschen ja so wahrnehmen, wenn der Staat Schutz nicht gewährleisten kann, wenn es auch Unstimmigkeiten gibt, wie bei den Warnungen, die es gegeben hat vor dem Attentäter, den Staat als hilflos, als wehrlos, als schwach, als kaputt darzustellen und sich selber als der Retter vor der Bedrohung zu inszenieren. Das ist das alte populistische Muster und das funktioniert natürlich umso besser, je emotionalisierter, verunsicherter Menschen sind.
Sie glauben, das wird funktionieren, dass das auf die AfD einzahlt? Weil man könnte ja eben, wie Sie es gesagt haben, auch umgekehrt den Schluss ziehen, dass das eigentlich einen Aufschrei gegen die Rechtsextremen hervorrufen müsste, nämlich wohin das vielleicht führt, deren Hetze auch in den sozialen Medien. Aber Sie glauben, die AfD wird das schaffen, davon zu profitieren, das in ihre Richtung zu interpretieren?
Na, ich lehre ja in Magdeburg und man sieht in der Stadt, dass beides passiert. Es gab schon am Samstagabend große Trauergottesdienste, Kundgebungen, die auch ganz bewusst gesagt haben, wir lassen uns nicht rechtsextrem vereinnahmen. Da stand die Mehrheit der Stadtgesellschaft. Es gab aber auch einen Aufmarsch von unterschiedlichen Zahlen zwischen ein paar hundert bis zu 2000 Neonazis, die aus ganz Deutschland angereist sind und die genau das Gegenteil gemacht haben, nämlich mit Nazi-Parolen, mit Hassbotschaften die Polarisierung anzuheizen. Also es passiert beides und die Frage ist jetzt, wie geht ein öffentlicher, politischer und auch medial verantwortungsvoller Umgang, der nicht die Polarisierung und Spaltung stärkt? Da sehe ich doch große Herausforderungen, große Aufgaben. Wenn wir uns das nach dem Anschlag in Solingen beispielsweise anschauen, da hat es nicht geklappt, das demokratisch abzuholen. Es gab einen Rechtsruck quer durch die Politik mit Gesetzesverschärfungen, die den Anschlag auch nicht verhindert hätten, aber das Gefühl vermitteln sollten, wir sind handlungsfähig. Und aber in Wirklichkeit wird Schritt für Schritt die Demokratie ein Stück weit um ihre Freiheiten beraubt, auch durch politische Überreaktionen. Und die jetzigen reflexhaften Diskussionen, Gesetzesverschärfung und so weiter, die weisen auch nicht unbedingt in eine Richtung, die zur Beruhigung langfristig beiträgt, sondern eher zu dieser Tendenz sozusagen, man gibt damit den Attentätern auch eine große Macht. Ja.
Das sagt der Soziologe und Experte für Radikalisierungsprozesse Matthias Quent. Und da können wir im Grunde direkt anschließen mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio, der die politische Diskussion verfolgt, die sich wie immer nach solchen Anschlägen direkt anschließt. Volker, wie nimmst du die politische Debatte auf Bundesebene da aktuell wahr?
Naja, wir befinden uns mitten im Wahlkampf, Josephine, und da ist natürlich klar, dass das Thema automatisch auch wieder in den Wahlkampf rückt, auch wenn in den ersten beiden Tagen alle Beteiligten gesagt haben, man müsse jetzt mal vorsichtig sein, man müsse die Situation genau einschätzen, weil sie auch nicht in das übliche Muster passt, was wir sonst an Radikalisierung oder an islamistischem Terror bislang erlebt haben, sondern da ein Stück weit rausfällt. Und insofern gab es da eine gewisse Zurückhaltung, aber die ist jetzt schon wieder ein gutes Stück weit aufgehoben. Jetzt gibt es schon wieder die ersten Vorschläge. Auch die Innenministerin Nancy Faeser hat ja damit angefangen, noch ausstehende Gesetzentwürfe zur inneren Sicherheit jetzt umgehend zu beschließen, obwohl die nicht unmittelbar etwas damit zu tun haben, etwa das Bundespolizeigesetz oder die Einführung biometrischer Überwachung. Aber das sind natürlich Debatten, die gewinnen jetzt an Fahrt und da merkt man natürlich, dass es eben zum Wahlkampf kommt. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey, der sagte gegenüber der Rheinischen Post, es brauche jetzt eine Verschärfung beim Schutz der inneren Sicherheit und der Migrationspolitik. Mhm. Also da merkst du schon, wir sind automatisch mitten im Thema und es wird auch ein Wahlkampfthema werden.
Das wollte ich dich gerade fragen, weil wir haben eben also den Radikalisierungsforscher Matthias Quent gehört, der davor gewarnt hat, dass wieder so eine Debatte entsteht wie nach dem Anschlag in Solingen. Da hast du schon das Gefühl, dass das auch sehr jetzt wieder in Richtung Migrationsdebatte geht?
Ja, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Aus der Union kamen beispielsweise früh Aufrufe, dass es jetzt zu einer Asylwende kommen müsse, unmittelbar auch in der Reaktion darauf. Die AfD, die will ja heute in Magdeburg auch zu einer Demonstration einladen, heute am Nachmittag, wo dann Alice Weidel und andere Landespolitiker erwartet werden. Und schon in der Einladung heißt es, die schreckliche Tat zeige auf dramatische Weise die Gefahren der derzeitigen Einwanderungspolitik. Also da merkt man schon, dass auch die einzelnen Parteien versuchen, da Wasser auf ihre Mühlen zu lenken. Und das Attentat gilt dann wieder mal als ein Beispiel dafür, etwa für die verfehlte Einwanderungspolitik in Deutschland. Obwohl es, wie gesagt, viele warnende Stimmen gab. Und man muss ja, wenn man den Fall mal genau betrachtet, auch wirklich auf die Details schauen. Da hat ja keine islamistische Radikalisierung stattgefunden. Und die politische Debatte, die setzt unweigerlich darauf auf, weil wir eben nur noch weniger als 80 Tage bis zur Bundestagswahl haben. Und das macht sich natürlich bei allen Seiten bemerkbar.
Unabhängig davon, wie da jetzt die Motivlage ist, wie ungewöhnlich oder wie auch immer, stellt sich natürlich trotzdem nach solchen Angriffen immer die Frage, hätte das verhindert werden können? Also hätte man den Täter irgendwie auf dem Schirm haben können, haben müssen? Auf welchem Stand ist man da gerade, diese Frage zu beantworten oder vielleicht auch schon herauszuarbeiten, an welchen Stellen da was nicht so gut gelaufen ist?
Naja, da sind wir so bei der üblichen Suchbewegung, die es immer nach solchen Anschlägen gibt. Wir haben ja schon feststellen können, dass er dreimal in polizeilichen oder ermittlungsdienstlichen Verfahren war. Einmal in Nordrhein-Westfalen, einmal in Mecklenburg-Vorpommern und einmal in Berlin. Aber offenbar hat die nötige Verknüpfung nicht stattgefunden, um erkennen zu können, dass hier wirklich eine Radikalisierung stattfindet. Entscheidend ist ja immer dann die Frage, wann kommt der Kipppunkt? Wann ist ein Mensch soweit, jetzt wirklich eine Tat auszuführen? führen, die er vorher vielleicht im Internet angekündigt hat. Und da fehlen uns noch die Instrumente. Da gibt es nur in 2 Bundesländern, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen, Institutionen, die versuchen, sowas im Vorfeld schon zu erkunden und Menschen ausfindig zu machen, von denen man vermutet, dass sie kippen könnten, also dass sie sich so radikalisieren könnten, dass sie eben zu selbstmörderischen Anschlägen in der Lage sind. Und genau da fehlt offenbar die Zusammenarbeit. Und das ist auch ein großes Thema. Das hat beispielsweise auch Marco Buschmann von der FDP angesprochen. Er sagte, schlecht wäre jetzt ein Überbietungswettbewerb. Das würde eben der Situation nicht gerecht werden. Und man müsse gucken, wie man die Zusammenarbeit der Länderbehörden in diesen Fragen einfach verbessern kann.
Das ist auch was, was mir ein bisschen bekannt vorkommt, muss ich sagen, diese Debatte um Zusammenarbeit der Länder. Ich glaube, das hatten wir auch bei Anis Amri. Aber unabhängig davon, du hast Innenministerin Nancy Faeser angesprochen, die wiederum auf eine Reihe von Sicherheitsgesetzen verwiesen hat, die sie gerne noch verabschiedet hätte. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, haben die aber auch nichts direkt mit so einem Fall zu tun. Kannst du noch mal schildern, worum es da geht?
Ja, geht's ja im Wesentlichen um das Bundespolizeigesetz. Das soll die Aufgaben der Bundespolizei stärken. Die wäre jetzt vor Ort in Magdeburg gar nicht aktiv gewesen. Oder eben die Einführung der biometrischen Überwachung, die Union jetzt im Bundesrat aufgehalten hat. Auch das hätte in diesem Kontext keine Rolle gespielt. Das ist natürlich auch die Logik der Politik. Gerade die Sicherheitspolitiker versuchen in so einer Situation, wo die Sicherheitspolitik jetzt wieder zum Thema wird, ihre Themen schneller und erfolgreicher durchsetzen zu können, als es zu normalen Zeiten der Fall war, weil eben diese Gesetze aufgehalten wurden. Auch die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise, die Union fordert, wurde vorwiegend von der FDP gestoppt. Und insofern sind alle Sicherheitspolitiker jetzt dran, da ihre Gebiete oder da die Vorhaben in ihren Gebieten doch noch durchsetzen zu wollen, obwohl die natürlich in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der eigentlichen Tat jetzt hier von Magdeburg stehen, aber die Gelegenheit ergibt sich, weil wir eine gesellschaftspolitische Debatte darüber führen und vielleicht dann viele Menschen doch sagen, ja, das brauchen wir jetzt in dieser Situation, dass klar gehandelt wird.
Mit dieser Folge über ein sehr trauriges Ereignis gehen wir für 3 Tage in die Weihnachtspause. Also vom 24. bis 26. Dezember gibt es keine neuen der Tagfolgen. Dafür dann am Freitag wieder. Da hat Sonja Meschkat schon was Schönes vorbereitet zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. Aber natürlich lassen wir niemanden über die Feiertage ohne Hörempfehlung. Wird ja sonst vielleicht langweilig, wenn man voll gegessen mit Keksen auf der Couch liegt und nichts weiter zu tun hat. Und unsere Hintergrundredaktion hatte eine tolle Reihe im Angebot.
Es hat unglaublich viele Demonstrationen in Orten gegeben, wo überhaupt zum allerersten Mal Demonstrationen gemeldet worden sind.
Gefühlt habe ich vor 2 Jahren für den gleichen Einkauf ungefähr die Hälfte bezahlt.
Das Potsdamer Treffen von Rechtsextremen und der Begriff Remigration, die Inflationsentwicklung, die Teillegalisierung von Cannabis, die Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Viele solcher Schlagzeilen und Aufregerthemen, die haben Deutschland in diesem Jahr bewegt. Manche haben Debatten ausgelöst oder sogar auch große Demos. Aber wie das immer so ist, danach lässt die Aufmerksamkeit dann auch schnell wieder nach. Deshalb hat unser Podcast Hintergrund nochmal nachgefasst. Wie ging es danach weiter und wo stehen wir jetzt eigentlich bei diesen Themen? Also quasi ein Follow-up und das in 5 Folgen. Und die gibt es alle ab dem 1. Weihnachtsfeiertag in der Deutschlandfunk-App. So, und jetzt haben Christoph Hoffmann, der heute in der Redaktion war, und ich, Josephine Schulz, die große Freude, Ihnen und euch ja schöne, friedliche, erholsame Weihnachten zu wünschen. Wenn zwischendurch doch mal Langeweile aufkommt, können Sie gerne an uns schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Lesen wir dann wahrscheinlich nach Weihnachten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.